Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, heute wollen wir uns mal um das Thema Unterrichtsstörung in der Grundschule kümmern. Wir hatten ja vorab schon mal gesprochen. Bevor wir Folgen aufnehmen, sprechen wir mal die Themen ab. Und da hatte ich ein Beispiel genannt, wo du ein bisschen mit den Augen gerollt hast. Das Beispiel meiner Unterrichtsstörung war: Eine Lehrkraft erklärt etwas im Plenum, stellt eine Frage und ein Kind ruft die Antwort rein, ohne sich zu melden. Unterrichtsstörung, ja oder nein?
Nein, tatsächlich nicht. Also nicht alles, was uns stört, ist eine Unterrichtsstörung. Die Definition der Unterrichtsstörung wird nach Everzahn so definiert, also es ist ein Verhalten oder ein Ereignis, das den geplanten Lehr- und Lernprozess unterbricht und die aktive Lernzeit der Mitschüler reduziert. Und damit kann man klar unterscheiden, ruft ein Kind rein und ruft die richtige Antwort rein, dann ist es ein Disziplinproblem. Ruft es irgendwie irgendwas da rein, um zu stören, dann ist es tatsächlich eine Störung.
Also geht es nicht darum, dass man guckt, wie war das Verhalten der Kinder, hat er das mit Absicht gemacht oder unabsichtlich, war es zu laut. Dieses Verhalten wird eigentlich ausgeblendet, sondern man guckt im ersten Schritt nur, hat es den Lernfluss des Unterrichts gestört?
Genau.
Oder vorangebracht.
Genau.
Dann lass uns da nochmal genauer abgrenzen. Also du hast ja jetzt diese Arbeitsdefinition gebracht. Lass uns da nochmal verschiedene Situationen vielleicht kurz durchgehen, um mal zu schauen, was eine Unterrichtsstörung ist. Also Beispiel, hatten wir gerade schon mal so ein bisschen genannt, ein Kind meldet sich ständig, ruft Antworten rein und ist hoch motiviert.
Das ist keine Störung, sondern Disziplin dann. Also typische Unterrichtsstörungen wären zum Beispiel, die Kinder wissen gar nicht, was sie tun sollen, viele Rückfragen, Unruhe und so weiter und so fort. Wenn die Übergänge lange dauern, dann geht Lernzeit ganz klar verloren. Wenn Aufgaben zu schwer sind oder zu leicht sind und die Kinder weichen ab, dann geht ebenso Lernzeit verloren, wenn die Aufmerksamkeit wegbricht, also wenn es darum geht, sich zu beschäftigen, statt tief in die Tiefe zu lernen, dann ist die Lernzeit auch verloren gegangen. Und wenn einzelne Kinder gar nicht mitarbeiten, völlig weg sind, trotzdem ruhig sind, aber gar nicht mitarbeiten, dann ist die Lernzeit auch nicht da und dementsprechend auch gestört.
Gut, ein anderes Beispiel wäre, ein Kind sitzt ruhig da, arbeitet aber nicht mit.
Das ist tatsächlich auch eine Störung und kein Disziplinproblem in dem Sinne, weil das Kind stört ja nicht. Also es hält sich ja klar an Regeln, fängt aber nicht an zu arbeiten. Und dann ist die Frage, okay, ist eine Sonderform der Störung, würde ich sagen. Und da müsste man in die Diagnostik einsteigen.
Weil das Kind mehr seine eigene Lernzeit stört als die
genau,
der anderen.
Also seine genau. Also man verwechselt als Lehrkraft, glaube ich, auch bei Störungen geht es meistens darum, andere zu stören. Und tatsächlich kann die eigene Lernzeit des Kindes gestört werden durch die eigene Person. Und da lohnt es sich doch näher ranzugehen und zu gucken, okay, und da ist die Diagnose halt irgendwie fällig, zu gucken, warum arbeitet das Kind halt nicht.
Also sagst du, dass diese Unterrichtsstörung eher situationsbedingt sind als persönlichkeitsbedingt. Also es geht gar nicht darum, ist das Kind aufbrausend oder laut oder leise, sondern diese Einteilung findet je nach Situation statt und im Zentrum steht die Lernzeit.
Genau, und an der Stelle ist es ja ganz wichtig für die Kollegen zu wissen, dass es nie um die eigene Person geht, sondern die Kinder reagieren auf Situationen und nicht auf Personen. Das heißt, welche Verhaltensweise stören mich persönlich, welche beeinträchtigen, aber objektiv kaum das Lernen zum Beispiel. Das ist ja halt wichtig. Es kann mich als Lehrkraft permanent stören, dieses Kind. Wenn es aber effektiv lernt und die Lernzeit von anderen nicht stört, dann ist die Welt tatsächlich für den Unterricht in Ordnung. Dann hat man wirklich ein Disziplinproblem und man kann vielleicht rangehen. Und dann ist die Frage, wo geht die Lernzeit verloren, obwohl es äußerlich ruhig ist. Zum Beispiel dazu hatten wir auch eine Folge letztens, es ist alles ruhig, aber lernen Sie wirklich? Zum Beispiel, genau da ist es auch. Es heißt lange nicht, weil es ruhig ist, dass die Lernzeit wirklich effektiv genutzt wird. Und auch das muss ich hinterfragen.
Also wenn man den Unterricht, den eigenen, reflektieren möchte, müsste man die Dinge in zwei Köpfchen packen. Das eine ist, was stört mich persönlich, hat aber erstmal nichts mit der Lernzeit zu tun. Und das zweite ist, was stört tatsächlich die Lernzeit, auch wenn mich das persönlich vielleicht gar nicht so stört.
Genau. Ja, das hast du gut formuliert.
Ich mache ja Fußballtraining für Kinder im Grundschulalter. Und wenn wir die Kinder dann bekommen, waren die vorher schon in der Schule, dann waren sie im Hort und dann kommen sie um 16 Uhr zum Fußballtraining. Und an manchen Tagen haben wir auch Disziplinprobleme. Wir haben im Trainerteam dann öfter diskutiert, wie können wir das verbessern. Und oftmals war die Idee, wir müssen konsequenter sein, wir müssen strenger sein und dann kriegen wir das mit der Disziplin und den Störungen auch in den Griff. Wie siehst du das? Ist das eine Fehlannahme oder ist es der richtige Weg?
Ja, naja, die Annahme an sich ist ja verständlich, aber fahrlich tatsächlich dann nicht haltbar. Also wenn man sich die Studien von Kuhner anschaut, er sagt, erfolgreiche Lehrkräfte unterscheiden sich nicht primär durch Strenge, sondern durch Unterrichtsorganisationen. Das bedeutet dann, dass es nicht darum geht, irgendwie laut zu werden, alles irgendwie ständig zu regulieren und zu kontrollieren, sondern es geht wirklich darum, das Ganze so zu organisieren, dass es so wenig Störungen irgendwie kommt. Und das gilt irgendwie im Unterricht als bei euch dann im Training. Er hat ja auch festgestellt, dass Störungen tatsächlich auch schon lange davor entstehen, also bevor überhaupt das Kind sichtbar und merklich stört. Das heißt, da muss man wirklich als Lehrkraft überlegen, wie ist die Organisation, wo sind die Stellschrauben, wo ich irgendwie drehen kann, und daran muss gearbeitet werden.
Also das ist dann sozusagen das klassische Ursache und Symptom. Die Ursache für die Störung entsteht, bevor das Symptom für die Lehrkraft eigentlich sichtbar wird.
Genau.
Dann würde ich sagen, lass uns doch mal typische Unterrichtsstörung an konkreten Beispielen festmachen. Und die einfach durchsprechen, oder?
Ja, wir starten mit den Übergängen.
Genau.
Also Übergangsstörungen.
Genau, also klassische Beispiel, die Arbeitsphase endet, du sagst, räum bitte auf, ein Teil räumt auf, ein Teil redet und andere stehen herum.
Genau. Also das ist ja in dem Sinne keine Kinderproblematik, sondern ein Strukturproblem. Also die Ursache ist ganz klar, kein klares Endsignal, keine zeitliche Begrenzung dieser Phase und keine klare Erwartung. Das heißt, als Reflexion für mich als Lehrkraft muss ich irgendwie mich fragen, wie viele meiner Störungen passieren in den Übergängen und wie sind sie strukturiert. Also es ist ein, okay, wir sind fertig, räumt eure Sachen auf. Oder diese Phase möchte genauso strukturiert werden wie der Unterricht selbst. Und da ist es hilfreich, irgendwie mit den Kindern wirklich diese Struktur zu erarbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel eine Uhr, ein zeitlichen Signal irgendwie, dass klar ist, wie lange diese Phase dauert. Ansonsten nehmen sich die Kinder die Zeit und die meinen es nicht böse, sondern der Raum ist ja da.
Also man seziert die Probleme, wo die Unterrichtszeit verloren geht. In dem Fall sind es die Übergänge. Und was würde die Lehrkraft besser sagen? Also sie würde dann nicht sagen, räum bitte auf, wir sind fertig, sondern wir wollen jetzt alle aufräumen. Wir versuchen in 30 Sekunden fertig zu werden, alles wegzupacken. Die Zeit startet jetzt. Und dann gibt es irgendwo einen sichtbaren Timer.
Genau, über die 30 Sekunden kann man streiten.
Je nachdem, was weggeräumt werden muss.
Je nachdem, was weggeräumt wird, genau. Und dann startet man einen Timer und man hat vielleicht noch 2, 3 Piktogramme, die noch irgendwie vorbereitet wurden, damit die Kinder wissen, was als nächstes kommt, was sie vielleicht jetzt auch vorbereiten sollen und so weiter und so fort.
Und dann könnte man gezielt einige Kinder ansprechen, wo man sieht, die sind noch nicht gestartet. Dem würde man dann sagen, kannst du mir helfen, das noch aufzuräumen oder...
Ja, ich mache so, dann gehe ich rum und ich sage, ich sehe Kind X, es hat bereits seinen Platz aufgeräumt, es hat sein Heft X rausgeholt, das gefällt mir sehr. Und dann sehe ich immer noch, ich sehe ein weiteres Kind und ich sehe Kind Y, es sitzt genau, schaut mich an, ich weiß, dieses Kind ist jetzt bereit für die nächste Arbeitsphase, das finde ich ganz toll, vielen Dank. Und die Kinder wollen irgendwie diese Rückmeldung haben, das heißt, es vergeht irgendwie... nicht viel Zeit, bis alle dann tatsächlich fertig sind, weil die wollen diese positives Feedback haben. Das heißt, was ich vermeide, ist zu sagen, bitte räum deine Sachen auf, das nervt. Ich sage, okay, ich beobachte Kind X, es hat seine Sachen aufgeräumt, es steht bereit irgendwie zum Weitermachen, das gefällt mir, und dann ist die Zeit auch und dann melde ich auch immer wieder irgendwie die Zeit, es sind noch irgendwie 30 Sekunden, denk daran, dies und das, pipapo, und dann haben die Kinder die Möglichkeit, sich an der Tafel zu orientieren, ohne dass ich irgendwie groß schimpfen muss.
Hm. Dann haben wir Störung durch Überforderung. Wenn Kinder sich überfordert fühlen, dann suchen sie Ausweichverhalten.
Genau, da sage ich immer, es ist leichter zu stören, als zuzugeben, dass man es nicht kann. Und dementsprechend ist es in der Literatur auch so, also Helmke sagt, das Lernen, also er beschreibt das Lernen als einen Angebot-Nutzen-Prozess. Und wenn das Angebot nicht passt, entsteht kein Lernen, sondern Ausweichverhalten. Zum Beispiel ein Kind ruft dazwischen, steht auf, fragt ihn nach.
Also fragt eigentlich Dinge, die bereits erklärt wurden.
Genau, zum Beispiel. Und dann ist die Frage irgendwie, also häufig ist dann die Ursache, der Auftrag ist dann nicht richtig verstanden, das Kind ist kognitiv überfordert, es fehlen Zwischenschritte. Also diese Form der Störung ist eigentlich ein Hilferuf und kein böser Wille.
Wie sieht es aus, weil das haben wir auch ab und an im Fußballtraining, man ist noch mitten im Erklären und dann kommt schon... verstehe ich nicht. Ist es dann auch eine Überforderung oder hat man die schon am Anfang dann verloren?
Da muss man irgendwie sich die Kinder näher angucken. Also es ist irgendwie, es kann eine Form der Überforderung sein. Grundsätzlich machen es die Kinder halt nicht böse oder mit Absicht. Wer schreit schon rum, dass er die Sache gerade nicht versteht. Also wer sagt das gerne laut? Also das heißt, dieser Gedanke, dass die Kinder irgendwie das aus böser Wille quasi, dass sie das absichtlich machen, um zu stören, ist an der Stelle dann verkehrt. Und dann müsste man sich angucken, also ist es wirklich Überforderung oder da müsste man nochmal in die Diagnostik irgendwie rangehen und gucken, woran ist das Kind dann tatsächlich gescheitert. Also sind die Arbeitsaufträge zu komplex, sind zu viele Schritte auf einmal, fehlen einfach die Strategien zum Beispiel. Da muss man sich das Verhalten des Kindes angucken. Und das Verhalten ist meistens, zeigt einfach das Signal, ich kann das nicht.
Wir hatten ja gerade die Störung durch Überforderung. Jetzt gehen wir mal aufs andere Extrem, die Störung durch Unterforderung. Also ein Kind ist nach 2 Minuten fertig, beginnt zu reden und lenkt andere ab. Wie sieht's da aus?
Naja, da ist es auch wieder irgendwie wichtig, das Ganze vom Verhalten wieder zu trennen. Also dass es nicht irgendwie ein Respektproblem ist, dass es irgendwie kein Regelproblem ist, sondern wirklich ein Passungsproblem. Also dass die Lernvoraussetzungen der Kinder falsch eingeschätzt wurden. Und dann stellen die Kinder schon Fragen, warum muss ich das machen, wenn die Aufgaben zu leicht sind, wenn kein Sinn klar ist. Also warum machen wir das? dann ist es für die Kinder langweilig, dann wollen sie das meistens nicht machen und dann kommt die Frage, warum muss ich das machen? Und das wiederhole ich beim Seminar immer wieder irgendwie, das Warum muss für die Kinder klar sein, warum ist es wichtig, dass wir das in dem Moment machen? Warum sind die Lernvoraussetzungen genauso wichtig, irgendwie, dass genau sowas nicht passiert? Weil dann geht es auch wieder nicht darum, irgendwie, dass das Kind stört, sondern ich habe als Lehrkraft irgendwie wahrscheinlich die Lernvoraussetzungen falsch eingeschätzt und das Kind sieht keinen Sinn in den Aufgaben. Und dann ist es auch wieder nur ein bloßes Abarbeiten von Aufgaben und das ist nicht lernwirksam.
Du hast jetzt mehrfach schon mal gesagt, dass es keine böse Absicht der Kinder ist. Wenn du das so formulierst, müsste ja dann die Annahme zutreffend sein, dass man einfach sagt, Kinder sind nun mal so. Weil sie machen es nicht aus böser Absicht, sondern sie machen es deswegen, weil sie so sind. Wie ist da diese entwicklungspsychologische Begebenheit? Ist es wirklich so, dass Kinder so sind? Und das machen, weil das einfach in ihrer Entwicklung angemessen ist? Oder was steckt dahinter?
Genau, also Piaget sagt es auch, Kinder handeln entsprechend ihrer kognitiven Entwicklungsstufe. Und das ist ja Fakt, also Grundschulkinder können ihre Aufmerksamkeit noch nicht ganz stabil regulieren, zum Beispiel. Das heißt, das muss man trainiert werden. Die brauchen noch äußere Struktur, um innere Ordnung zu halten. Das heißt, die kommen nicht in die Schule und wissen, wie Ordnung irgendwie gehalten werden kann, sondern die brauchen von der Lehrkraft, von deren Umgebung auch zu Hause, klare Strukturen, um sich daran orientieren zu können und selbst eine eigene Struktur dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Grundschulzeit und später auch noch irgendwie entwickeln zu können. Und dann ist es auch so, dass sie nun mal impulsiv sind. Also das liegt, es ist alles in deren Entwicklungsstufe und das gehört halt dazu. Also man kann den Satz sagen, die Kinder sind halt so. Man kann, also ich würde den Satz auch bringen, aber im positiven Sinne. Ich weiß aber, dass in Lehrerzimmern oft der Satz fällt, irgendwie, naja, die sind halt so und das ist eher negativ gemeint. Das finde ich an der Stelle schade. Weil würde man sich mit dieser Thematik der Entwicklung, Entwicklungspsychologie quasi mit dann auseinandersetzen, dann würde man verstehen, dass die Kinder es nicht besser können. Und dass es an uns liegt und am Elternhaus liegt, daraus irgendwie patente Wesen irgendwie zu machen. Und dazu gehört irgendwie, dass wir es trainieren.
Dann lass mich das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also, du sagst, bei den Kindern ist es entwicklungsbedingt unvermeidbar, dass Unterrichtsstörungen stattfinden. Damit hat man eigentlich auch keinen Erfolg, wenn man versucht, diese Unterrichtsstörung zu unterdrücken, sondern man muss eigentlich damit rechnen, dass Unterrichtsstörungen stattfinden.
Genau, das gehört zur Professionalität dazu. Also zu wissen, dass es dazu kommen wird, das ist unvermeidbar.
Was wir aber als Lehrkraft versuchen wollen, ist eine bestmögliche Struktur und Organisation unseres Unterrichts zu haben, um die Stellen, an denen Unterrichtsstörungen stattfinden können, bestmöglich zu minimieren.
Genau, weil es ist auch wieder irgendwie eine Form von Störung, wenn die Struktur fehlt einfach. Also wenn es unklar ist, was zu tun ist. Also und da wäre so der Satz zum Beispiel, wäre ein Signal, wenn die Kinder sagen, ich weiß nicht. So, dann ist der Auftrag nicht verstanden, Material nicht zugänglich, Übergänge sind unklar. Es ist nicht klar definiert, was gerade zu tun ist. Es fehlt an Struktur und ab da wird wieder irgendwie Lernzeit geht verloren und dann ab da ist es wieder eine Störung.
Das heißt, wenn ich meinen Unterricht reflektiere als Lehrkraft, teile ich ein in Unterrichtsstörung und was stört mich. Das mache ich anhand der Lernzeit. Und je nachdem, wie viel Unterrichtsstörung habe, kann ich so ein bisschen messen, also ist das mein Gradmesser für wie gut ist mein Unterricht strukturiert. Habe ich einige oder wenige Unterrichtsstörungen? Ist das so in diesem normalen Level, womit ich einfach rechnen muss? Habe ich vermehrt Unterrichtsstörungen? Muss ich genau gucken, wie kommen die zustande? Und was kann ich verbessern an meiner Unterrichtsstruktur, um diese in dieses minimale Level zu bekommen, wo es eigentlich sein sollte?
Genau, naja, man kann sich, also professionelles Handeln wäre ja so, man guckt irgendwie während der Stunde, wo sind halt die Probleme, und man setzt sich hinten dran und überlegt, wo hat es geapert und woran hat es gelegen. Ich finde, die Teilung zwischen wirklich Unterrichtsstörung und was mich stört, finde ich eigentlich gut, wenn man sagt, okay, wir betrachten nur die Lernzeit und anhand dessen können wir es abmessen. Ist es eine Sache, die wirklich die Lernzeit beeinträchtigt, oder ist es nur eine Sache, die mich ärgert irgendwie? Und damit kann man als Lehrkraft gut arbeiten und reflektieren, und dann ist es gut zu wissen, okay, das sind Verhaltensweisen, die sind so, die sind entwicklungsbedingt so und daran müssen wir arbeiten. Dann gibt es Sachen, die an der Struktur liegen, und dann gibt es noch auch...
Genau, lass uns da nochmal genauer einsteigen, weil das fällt ja alles unter diese Klassenführung. Das können wir ein bisschen nochmal aufdröseln, was Klassenführung ist und was Klassenführung nicht ist.
Genau, naja, was es nicht ist, also es geht nicht darum, dass die Lehrkräfte laut werden, das geht nicht darum, dauernd irgendwie einzugreifen, es geht auch nicht darum, permanent zu sanktionieren, es geht nicht darum, in der Klasse einen Machtkampf zu führen mit den Kindern, um das letzte Wort zu haben, um die Oberhand zu gewinnen, es geht nicht darum, irgendwie Sanktionen einzudrohen, es ist, darum geht's nicht. Also was, Everson zum Beispiel sagt, er sagt, Classroom Management ist die Orchestration des Lernens. Und das ist meine Aufgabe als Lehrkraft. Ich muss gucken, ich habe eine begrenzte Lernzeit und die soll sinnvoll genutzt werden.
Also die muss ich bestmöglich vorbereiten, damit ich gar nicht in die Situation komme, ständig auf Dinge zu reagieren.
Na, ich finde vorbereiten, ich würde sagen auch strukturieren, also so, dass diese Lernzeit wirklich effektiv genutzt werden kann. Und dazu gehört Struktur,
Präsenz, genau,
und
Beziehung. Genau, lass uns mal, du hattest jetzt drei Sachen gerade genannt, die, also worum es geht. Lass uns die nochmal genauer angucken. Also du hattest gesagt, was, Struktur?
Genau.
Was beinhaltet die Struktur?
Na, klare Struktur, klare Abläufe, visualisierte Regeln, vorhersehbare Rituale, ein Fahrplan für die Stunde, ein klares Ziel für die Kinder formuliert und visualisiert, dass das Warum geklärt ist, dass die Kinder wissen, welches Verhalten, also welche Phase gerade dran ist, dass die wissen, wie laut dürfen sie sein in der Arbeitsphase, ist es gerade Stillarbeit oder ist es ja Flüsterton, dürfen sie sich gegenseitig helfen. Also wenn das alles klar ist, gibt es keine Nachfragen. Weniger Nachfragen heißt weniger Störung.
Dann hattest du gesagt, Präsenz hatte ich mir aufgeschrieben.
Ja, die Präsenz der Lehrkraft ist halt relevant. Also man sieht in den typischen Klassenzimmern in Deutschland ist der Schreibtisch irgendwo in einer Ecke, meistens neben der Tafel. Die Kinder arbeiten und viele Lehrkräfte sitzen da. Also
korrigieren vielleicht den Test aus der anderen Klasse. Kinder
vielleicht. Da ist es wichtig, irgendwie präsent zu zeigen, rumzugehen, sich mal woanders hinzusetzen, mit den Kindern in Kontakt treten, Nähe zu zeigen, Rückfragen, gucken, kann das Kind gerade arbeitet dieses Kind, ja oder nein, und dann nochmal rangehen und zu gucken, okay, wie kann ich dem Kind helfen? Und dann geht es darum, wirklich Starthilfe zu geben. Und die kann ich nicht vom Schreibtisch aus irgendwie geben, sondern ich kann sie wirklich aus nächster Nähe eher geben und dann dem Kind fragen, ob es die Aufgabestellung vielleicht mit den eigenen Worten nochmal formulieren kann. Was ist denn die Strategie? Was wäre der erste Schritt, den er jetzt gehen könnte, um dass er überhaupt irgendwie startet?
Und du hattest noch Beziehung gesagt.
Genau, das sagt halt hier auch irgendwie, also die Lehrer-Schüler-Beziehung gehört zu den wirksamsten Effekt, also zu den Faktoren, die wirklich am lernwirksamsten sind. Und dazu gehört, dass ich irgendwie als Lehrkraft ansprechbar bin und bleibe, dass die Kinder sich gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Da gehört ganz viel in dieser Beziehung rein, damit die Kinder wirklich effektiv arbeiten können. Denn ein Kind, also die Störung, bei dem das Kind sich nicht meldet zum Beispiel und einfach nur am Platz irgendwie sitzt und gar nichts tut, weil es gar nicht kann zum Beispiel, dann ist nicht nur Diagnostik seitens des Kindes irgendwie fällig, sondern auch wirklich seitens der Beziehung. Ein Kind, was lieber am Platz sitzen bleibt, ohne nachzufragen, statt zu fragen, dann würde ich behaupten, ist an der Beziehung was nicht in Ordnung.
Hm. Was mache ich aber jetzt konkret, wenn Unterrichtsstörungen stattfinden? Wir hatten ja vorher auch gesagt, die lassen sich ja auch gar nicht hundertprozentig vermeiden, sollen sie auch nicht, weil das ja auch in der Natur der Kinder liegt. Wie gehe ich dann am besten mit Unterrichtsstörungen um, wenn die in meiner Unterrichtsstunde passieren?
Naja, man muss professionell damit umgehen und sich selbst als Lehrkraft Strategien überlegen, okay, was mache ich? Denn jede Unterbrechung kostet ja Lernzeit und zwar für alle. Und das ist erstmal verkehrt und das muss den Kindern klar sein. Deswegen während der Stunde, also es geht nicht darum, sofort zu unterbrechen, öffentlich zu ermahnen, irgendwie Machtkampf zu führen, sondern erstmal vielleicht mit nonverbalen Signalen irgendwie zu arbeiten, Nähe erstellen, Gruppenfokus halten, damit wirklich die Lernzeit nicht für alle verloren geht.
Also man könnte zum Beispiel das Kind angucken, den Zeigefinger auf die Lippen legen, um ihm zu zeigen, sei leise, oder man würde den Finger, also sich selber melden, wenn es sich genau nicht gemeldet hat, würde man sich selber melden, um dem Kind anzuzeigen.
Also ich arbeite ganz viel nonverbal, ja. Wenn sowas passiert, dass ein Kind was reinruft oder sich nicht leise meldet. Ich arbeite ganz viel mit Gestik und Mimik. Dann mache ich meinen Finger quasi vor dem Mund und mit der rechten Hand hebe ich quasi den Finger und dann mache ich das passende Gesichtsausdruck so nach dem Motto, versuch's mal. Und meistens funktioniert es gut. Die Kinder nehmen die Hand wieder runter und probieren es leise und dann kommt sie auch ran. Also das hat die Wirkung wirklich, dass sie nicht bloßgestellt wurden und ich die Zeit irgendwie nicht unterbrochen habe, weil ich habe parallel weiter erklärt.
Also das heißt auch ein Kind, was zum Beispiel, angenommen, das ist ja in einer ruhigen Arbeitsphase, wo alle Kinder rechnen, das Kind ruft irgendwas rein, du würdest dann diese nonverbale Gestik machen. Die Kinder, die nicht aufschauen würden zu dir, die hätten diese Sanktionierung in Anführungsstrichen gar nicht mitbekommen, weil du die direkt zu dem Kind gemacht hast und die nonverbal war.
Genau.
Das wäre jetzt sozusagen während der Stunde.
Also ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn ein Kind unruhig ist, sich beim Melden wirklich aufsteht, aufspringt, auch das ist Impulskontrolle, ist in der Grundschule noch nicht so ausgeprägt irgendwie wie im späteren Alter. Und da mache ich es auch irgendwie, ich mache wieder irgendwie Finger vor dem Mund und mit der rechten Hand mache ich so eine Bewegung, also mit der flachen Hand eine Bewegung nach unten und die Kinder wissen, sie sollen sich wieder hinsetzen zum Beispiel, damit ich nicht sage, du setz dich wieder hin, das ist wieder so eine Unterbrechung, jede Unterbrechung kostet Lernzeit, das wollen wir nicht und das Kind setzt sich wieder hin und dann ist es nicht bloßgestellt worden, es ist nicht ermahnt worden, es vermittelt keine schlechte Stimmung in der Klasse, sondern das Kind, dem Kind wurde klar gemacht, er soll sich hinsetzen, ich habe aber keine Unterbrechung des Unterrichts deswegen.
Hm. Also deine Empfehlung wäre, wenn es geht, möglichst die Sachen nonverbal regeln, um keine Unterbrechung zu haben. Das Kind wurde jetzt direkt in der Situation, wurde ihm angezeigt, was das erwünschte Verhalten ist. Greifst du das dann nach der Stunde nochmal auf? Redest du dann nochmal mit den Kindern nach der Stunde oder reicht das dann bei den meisten?
Genau, ich arbeite also nicht nur nach der Stunde, sondern ich während der Arbeitszeit tatsächlich. Also ich finde, es gehört dazu, Und dazu hatten wir auch eine Folge zum Thema Konsequenzen und Strafen. Es ist wichtig, Sachen anzusprechen. Trotzdem, ich finde es aber grässlich, im Plenum Sachen anzusprechen. Also Fehlverhalten im Plenum finde ich furchtbar. Ich stelle mir immer vor, die Schulleitungen würden in der Lehrerkonferenz einzelne Lehrkräfte irgendwie jedes Mal ermahnen, wenn sie anfangen zu quatschen oder so. Das ist auch furchtbar, das macht man nicht. Und komischerweise machen wir es aber bei den Kindern. Und das sollte man schon irgendwie überlegen. Ich hatte mal mit einer Kollegin gesprochen und wir hatten überlegt, mal Kollegen tatsächlich rauszuschicken, wenn sie anfangen zu quatschen, weil das machen Kollegen manchmal schon bei den Kindern.
Jetzt in Lehrerkonferenzen
aus einer oder so. Genau, weil viele quatschen auch dazwischen, hören permanent nicht zu, sind laut und stören. Einfach, dass sie dieses Gefühl spüren, wie es ist, wenn man im Plenum irgendwie rausgeschmissen wird aus dem Raum. Haben wir uns noch nicht getraut, aber das finde ich
vorgenommen. Mal.
Genau, also natürlich spreche ich mit den Kindern, weil ansonsten, die sollen daraus lernen irgendwie und ich gehe viel ins Gespräch, ich überlege mit den Kindern, wie es irgendwie anders laufen kann und ich versuche so wenig wie möglich mündlich zu ermahnen. Wenn ich zu den Kindern gehe, dann ist es immer ein Hilfsangebot, um zu gucken, dass wir dieses Verhalten irgendwie ja, verbessern gemeinsam, dass wir daran arbeiten, aber es geht nicht darum, irgendwie zu bestrafen.
Ich denke, an jeder Schule gibt es diese eine Klasse, die als die schwierige Klasse gilt. Wie würdest du das einschätzen? Ist es dann eine Klasse, die einfach mehr Struktur, mehr Rituale braucht, also wo vermehrt Kinder drin sind, die ja, Struktur, Rituale und all das, was wir gerade besprochen haben, eher brauchen als andere Klassen vielleicht? Und kriegt man die dann durch diese Strukturen und alles eher gebändigt?
Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass man wirklich den eigenen Unterricht reflektieren soll, um diese Störungen irgendwie zu vermeiden. Also wir haben zwar heute gelernt, manches lässt sich nicht vermeiden und trotzdem kann man dran arbeiten, so wenig wie möglich irgendwie ja, Störungen zu erleben im Unterricht. Also wo Struktur fehlt, wo Aufgaben nicht passen und wo Beziehung einfach brüchig ist, dann ist irgendwie stark zu erwarten, dass da Störungen stattfinden. Und dann ist es nicht irgendwie, es wäre verkehrt zu denken, okay, es liegt an den Kindern, sondern es liegt an dem Unterricht. Und ich sage nicht irgendwie, es liegt am Unterricht, weil der Unterricht schlecht ist, sondern ich sage nur, das muss hinterfragt werden, was, in welcher Phase hat es gehapert. Und das ist dann wichtig, also ich hatte vorhin gesagt, man soll während des Unterrichts quasi so wenig wie möglich unterbrechen und versuchen, alles nonverbal irgendwie zu klären. Wichtig ist aber auch nach der Stunde irgendwie, und das ist fast der wichtigste Teil, sich einfach hinzusetzen als Lehrkraft und zu reflektieren, okay, in welcher Phase traten die Störungen auf? War der Auftrag klar? Gab es irgendwie Wartezeiten? War meine Zwischenphase so unorganisiert? Habe ich angefangen, Material zu sortieren oder sonst was? Passte die Aufgabe nicht zum Lernstand? Und so weiter und so fort. Also nicht die Klasse ist schwierig, sondern die Phase war instabil. Die war irgendwo, gab es Probleme und die gilt es irgendwie, sich dessen bewusst zu machen, um die in Zukunft zu vermeiden. Und das sagt nicht aus, war der Unterricht gut oder schlecht, sondern es sagt nur irgendwie, es zeigt nur auf den Punkt, wo gearbeitet werden sollte. Also und das sagt die Literatur auch, also effektive Lehrer reflektieren nicht irgendwie über die Kinder, sondern über die eigene Instruktion.
Hm.
Also über die eigene Leistung und nicht über die Leistung der Kinder. Und das ist eine harte Arbeit. Also bei mir, als ich die vierte Klasse jetzt übernommen habe zum Beispiel, waren die Zwischenphasen irgendwie extrem lang und laut und ich habe wirklich lange gebraucht, um für sie passend quasi eine Lösung zu finden, womit sie klarkommen. Also was sich gut etablieren kann. Und das habe ich mit denen im Gespräch gemacht. Und wir haben mehrere Sachen probiert, was gut funktioniert. Und zum Schluss haben wir uns dann für diese Tafelbilder entschieden, die es so jede Stunde gibt. Und dann ist die Welt in Ordnung. Aber es war nicht, naja, die können es halt nicht. Sondern es war okay, die können es noch nicht. Wie kann ich es schaffen, dass wir es zeitnah irgendwie hinbekommen? Und mittlerweile bin ich noch nicht 100% zufrieden, aber es bessert sich.
Also, was ich so raushöre, ist, beim Thema Unterrichtsstörung geht es viel mehr um Struktur als tatsächlich um Fachlichkeit. Also, wenn du vorhin gesagt hast, man soll nicht sagen, der Unterricht ist schlecht, dass es da nicht rumgeht, sondern da geht es wirklich bei der Betrachtung hauptsächlich um die Struktur. Habe ich eine gute Struktur, die der Klasse angemessen ist? Und wenn nicht, wo verliere ich die Struktur? Wo sind die Fallstricke? Und damit sind diese Unterrichtsstörungen eigentlich Signale, die die Kinder an die Lehrkraft senden, über die Unterrichtsstruktur.
Genau, also da kann man sich immer fragen, okay, welche Hürde steht gerade zwischen Kind und Aufgabe? Also wo ist gerade das Problem? Und nicht das Kind ist das Problem, sondern wo ist denn die Hürde? Welche Hürde kann ich denn nehmen? Und dann lohnt es sich irgendwie rüber zu gucken und zu sagen, okay, wo ist denn das Problem? Und dann ist da die Selbstreflexion notwendig, um zu gucken, okay, beim nächsten Mal, wenn mein Auftrag nicht klar formuliert war oder der Auftrag nicht klar an der Tafel war und die Kinder konnten es nicht ablesen oder wussten nicht, was sie als zweite Aufgabe machen sollten oder wussten nicht irgendwie, wie es weitergeht und was passiert, wenn sie fertig sind und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht geklärt ist, dann kommen die Störungen und dadurch verringert sich die Lernzeit. Und das ist halt schade. Also Auftrag muss klar sein, klar formuliert, visualisiert, Tafelbilder müssen vorhanden sein, die Visualisierung muss da sein und dann muss den Kindern klar sein, Punkt 1, ich mache dies, Punkt 2, ich mache das, schließlich mache ich noch das. Die Struktur muss da sein. Ohne funktioniert es nicht. Der zweite Punkt sind dann ist die Passung der Aufgaben. Wenn das nicht funktioniert, also wenn die Kinder überfordert, unterfordert sind, dann wird es schwierig. Dann ist es wichtig, entweder zu entlasten, damit die Kinder zurechtkommen, oder anzureichern, damit sie wirklich anspruchsvoll die Lernzeit nutzen können. Also den Anspruch erhöhen, Transferfragen, Knobelaufgaben und so weiter und so fort. Helferrolle auch. Gerne, um Störungen zu vermeiden. Und der letzte Punkt wäre dann die Beziehung. Wenn die Beziehung halt nicht stimmt, dann trauen sich die Kinder nicht, sich zu melden. Dann spielt man doch irgendwie Klassenclown, statt irgendwie sich sinnvoll mit der Thematik zu beschäftigen. Und dann ist es schade. Und auch da sind nicht die Kinder schuld, sondern irgendwie die Struktur.
Dann lass uns zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, was sind so die wichtigen Punkte an der Struktur, die man für sich überprüfen sollte am eigenen Unterricht?
Klare Aufträge zuerst, also dass klar ist, was zu tun ist. Das heißt, vielleicht sollten die Kinder relativ zeitig in der Lage sein, den Auftrag in eigenen Worten zusammenzufassen. Auftrag soll kurz und eindeutig formuliert sein, nicht mehr als ein oder zwei Handlungsschritte beinhalten, Beispiele zeigen oder gemeinsam starten und Kinder den Auftrag in eigenen Worten wiederholen lassen. Unklarheiten erzeugen Rückfragen, Rückfragen erzeugen Unruhe und verringern die Lernzeit. Also, wenn man das hat, hat man schon mal die Zeit effektiv genutzt. Danach sollte man die Übergänge planen und nicht improvisieren. Das wird schon gut gehen. Das wird meistens nicht so gut. Also da muss man schon gucken, Übergänge planen. Das heißt irgendwie ein klares Start- und Endsignal, eine Zeitbegrenzung, festgelegte Abläufe, visualisierte Schritte, anhand von Tafelsignals, Symbolen und so weiter und so fort. Also wo Übergänge klar sind, da entsteht kaum Störung. Wartezeit vermeiden, wäre auch noch wichtig, sonst fühlen die Kinder diese Zeit einfach selbst und das ist meistens nicht so, wie wir es erwarten oder gerne hätten. Wartezeit ist immer eine Einladung zur Störung, würde ich fast sagen, und deswegen also Material vor Stundenbeginn bereithalten, ein Wenn-Fertig-Aufgaben fest einführen, klare Regeln, was tue ich, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht weiter weiß und so weiter und so fort. Und wichtig ist, dass wir die Lernzeit wirklich lernwirksam nutzen. Dann würde ich noch die Passung der Aufgaben überprüfen lassen wollen, also keine Überforderung, keine Unterforderung. Unser Gehirn funktioniert am besten, wenn wir kurz vor der Überforderung sind und trotzdem sollten wir die Lernvoraussetzung der Kinder so gut eruiert haben, dass die Überforderung nicht stattfindet. Genau, und dann ist es also, um sowas zu vermeiden, einmal ja, Lerngegenstand und Lernvoraussetzungen irgendwie müssen passen, dann muss man noch an dem Mindset der Kinder arbeiten, man muss sich Struktur erarbeiten, wie Hilfekarten oder Strategien sichtbar machen, dass die Kinder sich selbst helfen können und dann, dass die Kinder nicht nur nach Umfang arbeiten, sondern wirklich nach Denkanspruch, also dass es nicht darum geht, irgendwie eine Anzahl von Aufgaben zu lösen, sondern dass es wirklich darum geht, irgendwie sich selbst die Schwerpunkte auszusuchen, die nach meiner eigenen Leistung quasi einhergehen. Ja, Klassenführung dann nach wie vor Nähe statt Lautstärke, würde ich sagen. Man hat immer die Tendenz, Störfriede weit hinten zu sitzen. Tatsächlich bei mir hat sich wirklich all die Jahre, und ich mache es mittlerweile schon lange, die Kinder, die Probleme bereiten, sitzen am liebsten bei mir um die Ecke, und zwar wirklich in greifbarer Nähe. Also ich hatte mal ein Kind, das hat sich seinen Sitzplatz ausgesucht und er war hinter meinem Schreibtisch. Also da war eigentlich kein Tisch vorgesehen, aber er hat sich diesen Platz gewünscht. Ich habe dieses Jahr ein Kind, das hat auch gebeten, hinter meinem Tisch quasi, als völlig, also ist ein, mein Schreibtisch steht den Kindern immer zur Verfügung, aber dieses Kind hat sich einen Tisch da direkt an der Tafel, quasi unter der Tafel mehr oder minder gewünscht, um da in Ruhe arbeiten zu können. Und da merkt man, dass diese Kinder irgendwie, dass die Beziehung wichtig ist und dass es sich lohnt, die Kinder in der Nähe zu haben, um schnell reagieren zu können, und zwar im Vorfeld, also präventiv, statt irgendwie zu reagieren. Man sollte tunlichst vermeiden, für Einzelne zu unterbrechen. Also jede Unterbrechung ist eine Unterbrechung der Lernzeit für alle. Wenn man für ein Kind immer wieder unterbricht, leiden alle. Das sollte man irgendwie vermeiden und eher am Ende quasi nochmal ins Gespräch gehen mit diesem Kind. Und am Ende der Stunde sollte man die Stunden reflektieren. Man kann mit den Kindern selbst reflektieren in Form eines Kreises oder für sich selbst als Lehrkraft reflektieren und genau überlegen, wo waren die Störungen und wie lassen sie sich vermeiden. Letztendlich kann man also sagen, dass die Unterrichtsstörungen tatsächlich selten durch die Kinder dann entstehen. Und das sagt aber nichts aus, nach wie vor nicht, über die Qualität des Unterrichts selbst, sondern es geht wirklich irgendwie darum, Unterricht zu vermeiden. Und ich hatte letztens eine Studie gelesen, viele, viele Kollegen beschweren sich wirklich, weil die Unterrichtsstörungen zunehmen, weil man sich wirklich, man empfindet sie als anstrengend. Ja, und wenn wir heute nach dieser Folge rausgehen und sagen, jetzt habe ich ein paar Punkte, wo ich irgendwie reflektieren kann und genau schauen kann, woran ich selbst irgendwie arbeiten kann, kleine Hebel festdrehe, um zu gucken, was sich verbessert dadurch, dann ist doch super. Also es ist keine Kritik am Unterricht selbst, sondern der Versuch eher, den Kollegen ein bisschen Input zu geben, wie sie das tatsächlich dann, ja.
Ja, und wie man mit Unterrichtsstörungen produktiv umgehen kann und dass sie eigentlich Hilfe sind statt Stress, wenn man sie denn richtig lesen kann.
Genau, für alle Lehrkräfte und Kollegen, die dann irgendwie sich selbst verbessern, finde ich das Wort schwierig, aber ich optimiere mich gerne selbst irgendwie. Ich bin sehr kritisch, was mich betrifft, und Ich finde, wenn man diese Störung tatsächlich als Signalwerte, um zu gucken, okay, Achtung, Achtung, da ist ein Problem im Getriebe, statt das auf die Kinder abzuwälzen, dann ist es doch super.
Also wie so eine Warnleuchte im Auto.
Genau, ja, also irgendein Warnsignal, was uns sagt, okay, da musst du noch dran arbeiten. Und das sagt nichts aus über die Qualität, also die fachliche Qualität, sondern es ist wirklich einfach, um selber ein bisschen entspannter danach durch den Tag zu gehen. Und wenn man fast störungsfrei den Tag gestalten kann, dann ist man am Ende des Tages einfach deutlich entspannter. Das ist die Realität. Ich habe aber auch andere Realitäten erlebt, also wo man in Klassen rein muss, als zweite Lehrkraft zum Beispiel, weil die Klasse außer Rand und Band ist, weil Machtkämpfe stattfinden, weil, und das kostet alles Kraft und das muss nicht sein.
Dann würde ich sagen, Jessica, vielen Dank für die Aufbereitung des Themas und an unsere Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.